Ja, in der letzten Folge des Jahres haben wir noch mal einen Gast für euch heute. Luca Ducret ist da, er ist Sportausschussvorsitzender bei der Stadt Essen. Mit ihm wollen wir natürlich über das Verhältnis der Stadt zu Rot-Weiß Essen, den Stadionausbau sprechen, auch über die Fanszene sprechen wir, die jetzt auch beim Spiel gegen Ulm wieder aufgefallen ist. Natürlich arbeiten wir das Spiel, den Heimsieg, auch noch mal auf. Und wir blicken ein bisschen auf den Winterfahrplan. All das gibt's heute in der Folge.
Von der Hafenstraße. Inside RWE. Ein Podcast der WAZ.
Hallo aus Essen. Schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid bei der letzten Folge des Jahres vor den Feiertagen. Aber wir sind natürlich noch am Start, wollen heute ein großes Fazit der ersten der Hinrunde ziehen. Aber auch über Themen quasi abseits des Platzes sprechen. Denn, wie ihr wahrscheinlich schon sehen könnt, haben wir heute einen Gast bei uns. Luca Ducret ist heute da, Sportausschussvorsitzender der Stadt Essen. Cool, dass du gekommen bist.
Ja, vielen Dank. Dankeschön.
Den Mann links neben mir kennt ihr schon, Martin Herms, RWE-Reporter, hier bei der WAZ. Und ich würde sagen, wir starten erstmal mit dem Spiel gegen Ulm, Martin. Irgendwie hatte das Spiel gefühlt so mehrere Phasen. Es fing super souverän an aus Essener Sicht und dann doch irgendwie so unnötig wieder Ulm ins Spiel kommen lassen, ne?
Ja, erstmal auch von mir herzlich willkommen, Luca. Freut mich, dass du da bist.
Danke.
Vor vielen Jahren haben wir zusammen beim FC Krai gearbeitet. Ich war da Trainer und Luca Jugendleiter. Also der Mann kann nicht nur Politik machen, sondern der kennt sich auch im Fußball aus. Von daher schön, dass wir heute drüber sprechen können. Du wirst mir wahrscheinlich recht geben, wenn ich sage, dass es ein letztlich verdienter Sieg war. Aber natürlich sehr mühevoller Sieg. Du hast es angesprochen, Kira, so nach dem 2-0 habe ich irgendwie mal gedacht, oh, jetzt gibt es heute mal ein entspanntes Spiel aus Essener Sicht. Es sah wirklich danach aus. Also die Ulmer waren in den 20 Minuten bis auf ein, zwei Szenen in der Anfangsphase eher harmlos. Rot-Weiß hatte das Spiel im Griff und hat es dann irgendwie sich nochmal aus der Hand nehmen lassen, was natürlich dann auch so ein bisschen für die Qualität der Ulmer spricht. Wir dürfen nicht vergessen, es ist immerhin ein Zweitliga-Absteiger. Gerade die linke Seite von denen war wirklich sehr, sehr stark. Aber RWE hat auch, wie ich finde, defensiv sehr, sehr fahrig agiert. Die Gegentore waren vermeidbar. Das waren so kleine einzelne Fehler. Tom Mussier geht bei dem ersten Treffer nicht richtig raus. Beim zweiten steht er auch falsch. Torben Müsel rückt da nicht rechtzeitig raus. Also so kleine Sachen, die dann einer Spitzenmannschaft, die RWE sein möchte, eigentlich auch ist, nicht passieren sollten. Aber letztlich hat man es dann nochmal gedreht mit einem schönen Tor von Kaito Mitsuta.
Wie hast du das Spiel gesehen? Du warst ja auch im Stadion in Essen am Start. Wie hast du die Essener Leistung gesehen? Wie
ich habe gesagt, ich gucke es mir persönlich an. Und ich glaube, Martin hat es ganz gut zusammengefasst. Am Ende des Tages war es so, ich habe nach 2-0 gedacht, okay, schön souveräner Auftritt zum Jahresende an der Hafenstraße. Könnte ein angenehmer oder ein harmloser Fußball Nachmittag werden. Und eigentlich muss es ja schon vor der Pause, wenn man nicht so viel Glück hat, schon wieder 2-2 stehen. Dann habe ich gedacht, man geht in die Pause. Erholt sich vielleicht, stabilisiert sich auch in der Pause. Und genau das Gegenteil ist passiert. Man hat sofort den Ausgleich gefangen. Ja, und danach war es, finde ich, schon ein offenes Spiel. Schönes Tor von Mitsuta auf jeden Fall. Trifft er gut. Und dann, wenn man oben dranbleiben will, ganz, ganz wichtige drei Punkte. Ich würde schon sagen, aus Essener Sicht verdient, aber vielleicht unnötig spannend gemacht.
Mhm. Lass uns gerne noch tiefer einsteigen.
Szene des Spiels.
Martin, ich starte bei dir. Was hast du da rausgesucht?
Ja, es ist keine sportliche Szene, obwohl es sehr, sehr viele Höhepunkte gab in diesem Spiel. Aber was mir so hängen geblieben ist, war der Doppelwechsel an 73. Minute, als Mitsuta und Müsel rausgingen, die beiden Spieler auf diesen Halbpositionen hinter der Sturmspitze. Und dann kamen rein Marvin Obust und Lukas Brumme. Da habe ich ehrlich gesagt natürlich mit Ahmed Aslan gerechnet. Das hatte mich schon sehr, sehr überrascht, dass er dann nicht reinkam, weil eigentlich ist das so seine Position. Und dass dann Obus, der eigentlich auch eher auf dem rechten Flügel zu Hause reinkommt, und Lukas Brumme, der diese Position, glaube ich, so noch nicht gespielt hat, vor ihm dann noch eingewechselt wird, das war schon hart und das war wirklich mehr als nur eine Ohrfeige für Ahmed Aslan, der ja dann gar nicht ins Spiel gekommen ist. Also wir dürfen nicht vergessen, ein Spieler, das hat ja auch Kapitän Michael Schulz treffend formuliert nach dem Spiel, ohne Aslan wären wir jetzt wahrscheinlich in der Regionalliga und nicht in der dritten Liga. Aber so schnelllebig ist eben das Fußballgeschäft. Ne? Mhm. Wir kennen jetzt die Geschichte von ihm. Er hat nicht wirklich an seine Leistung anknüpfen können. Im Laufe der Hinrunde hat dennoch viel Kredit gehabt vom Trainer. Er durfte ja lange spielen, hat lange die Chance bekommen, obwohl die Leistungen nicht so gut waren. Ja, und dann war er draußen und jetzt gar nicht eingewechselt zu werden, das hat man ihm auch angemerkt. Also er sah wirklich sehr, sehr enttäuscht aus, ist da so in die Katakomben getrabt, hat sich da nicht mehr umgeschaut, keinen mehr angeblickt. Und
das muss so ein Trainer auch erstmal vernünftig moderieren.
Muss man erstmal moderieren, da wird sicherlich dann nach der Pause Gesprächsbedarf geben bei Ahmet Arslan. Und ja, natürlich wird das die Frage auf, wie geht es jetzt mit ihm weiter? Und es ist ja auch mehr oder weniger bekannt, dass RWE sich auch auf seiner Position noch weiter umschaut nach Verstärkungen. Und wenn da jetzt zusätzlich noch jemand verpflichtet wird, dann ja, dann könnte es spannend werden. Also ich glaube, dann ist es nicht ausgeschlossen, dass sich da vielleicht sogar im Winter noch was verändert. Ich will es nicht beschwören, weil ich denke, dass Ahmet Arslan nach wie vor ein sehr, sehr wichtiger Spieler sein kann für diese Mannschaft. Charakterlich ist er einwandfrei, kommt in der Truppe gut an. Aber natürlich muss man dann reden.
Warst du überrascht davon, dass Arslan auf der Bank geblieben ist? Also so wie Martin gerade gesagt hat?
Ja, ich glaube aufgrund der Entwicklung der letzten Wochen, weiß nicht, ob man überrascht sein musste. Ich glaube tatsächlich, die gerade beschriebene Szene war dann schon überraschend. Das finde ich schon, dass man am Ende gerade als dann der Doppelwechsel kam und beide kamen angelaufen, und dann hat man gesehen, wer runterkommt. Da hätte man sicherlich wenn man jetzt als von außen hätte man vielleicht auf einen anderen Wechsel getippt. Und ja, deshalb vielleicht überrascht nicht von der Aufstellung, aber vielleicht überrascht vom Wechsel. Aber wie gesagt, am Ende muss so ein Trainer ja auch, weiß vielleicht auch mehr als wir.
Ja. Martin, traust du ihm denn zu, dass er da auch wieder reinfindet und doch zur alter Stärke zurückfindet? Oder?
Natürlich, er bringt ja alles mit. Also das hat er ja nachgewiesen, er verlernt ja das Fußballspiel nicht innerhalb eines halben Jahres, auch wenn er es nicht so wirklich zeigen konnte, weil es ja jemand, der sich über Scorer definiert und 4 Tore, davon 3 Elfmeter, 2 Assists, das war natürlich zu wenig für ihn, das weiß er aber auch. Das hat man ihm auch so klar kommuniziert. Er hatte ein Gespräch mit Markus Stegmann über seine sportliche Situation und hat sich da wohl auch, wie ich gehört habe, sehr einsichtig gezeigt. Aber trotzdem ist das schon ein harter Schlag, ne? Für so jemanden. Ist auch ein stolzer Fußballer, das weiß ich, ist eine Persönlichkeit, ist der Vizekapitän. Und den jetzt gar nicht aufzubieten, das ist schon hart, wie ich finde. Aber gut, auch für ihn gilt das Leistungsprinzip. Nichtsdestotrotz bringt er alles mit, um der Mannschaft noch zu helfen. Ich würde ihn auch auf keinen Fall abgeben jetzt im Winter, selbst wenn noch jemand käme. Natürlich kann ja sein, dass der Spieler dann auf den Verein zugeht und sagt, also das passt mir überhaupt nicht und ich war schon draußen, jetzt kommt noch einer und was wollte er dann noch mit mir? Grundsätzlich denke ich, wenn das alles passt, sollte man ihn auf jeden Fall behalten. Ob das jetzt noch für den Sommer gilt, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Möglicherweise trennen sich dann da vielleicht die Wege. Ob das vielleicht jemand bei Aufstieg ist, der in der zweiten Liga helfen kann, sei mal dahingestellt, aber
so weit sind
wir ja noch längst nicht. Grundsätzlich kann er der Truppe schon helfen.
Ja. Alles klar. Auch du hast dir eine Szene rausgesucht. Welche hast du gewählt?
Ja, ich nehme eine erfreulichere Szene. Ja. Siegtreffer zum 3:2 von Mitsuta war schon ein wunderschönes Tor, trifft er super. Und er löst, glaube ich, damit auch ein wenig die Essener Fußballfans, die so alle mit einem Erfolgserlebnis, 3 Punkten und dem Anschluss einfach an die Spitze gehalten in die Winterpause gehen können. Wir haben ja vorhin auch drüber gesprochen, sicherlich auch jemand, den man rausgreifen kann, wenn es darum geht, wer aktuell in der Hinrunde zu den Top-Spielern in Essen gehört. 6 Treffer, 6 Assists, ist ja wirklich eine sehr, sehr gute Quote und sehr, sehr erfreuliche Entwicklung einfach.
Ja, vor allem Martin auch, wenn man sich anguckt, wie es vielleicht noch in der letzten Saison aussah, weiß ich gar nicht, ob wir das hier auch so erwartet hätten, dass der...
Vom Edeljoker, ne? Also
ja,
der gehört ja auch dann zu diesen Wintertransfers und der Transfer ist ja anfangs so ein bisschen untergegangen, ne? Weil natürlich Jasula und Martinovic mit ihren Namen alles überstrahlten, aber letztlich Kaito Mitsuta, muss man sagen, wirklich ein Top-Transfer, hat sich entwickelt, ist torgefährlicher geworden und in der letzten Woche haben wir ein bisschen angeprangert, dass möglicherweise ein Unterschiedsspieler fehlt, aber Mitsuta hat jetzt des Öfteren mal den Unterschied gemacht, gerade jetzt auch, wenn ein enges Spiel ist, dann mal so einen auszupacken. Genau das, was RWE braucht und das ist auf jeden Fall sehr, sehr erfreulich und wie ich finde, ist das so aus dem Offensivreihen bisher so der Einzige, der wirklich richtig performt hat. Die alle anderen haben sicherlich noch etwas Luft nach oben und Kaito Mitsuta, muss man schon sagen, offensiv mit so der Mann der Hinrunde.
Wo würdest du in diesem ganzen Spektrum Jansen einsortieren? Denn auch der
positiv natürlich. Ja. Ne? Also ich muss ja wirklich sagen, habe ich ja schon häufiger mal gesagt, ich habe ihn ja gefordert hier und ja, also für mich hat es, also es hat mich wirklich sehr, sehr für ihn gefreut. Also ist einfach ganz klar, er hatte wirklich eine sehr, sehr schwere Zeit. Wir haben auch nach dem Spiel nochmal mit ihm darüber gesprochen. Die Erleichterung war ihm dann wirklich anzusehen, mit so einem Erfolgserlebnis jetzt so in die Weihnachtszeit zu gehen. War schon ganz, ganz stark und ja, er hat gezeigt, dass er alles mitbringt. Also muss ich mal vorstellen, 4 Tore hat er jetzt gemacht. Mhm. Die Hälfte der Zeit hat er ja auf der Tribüne gesessen, ne? Ja. Während der Hinrunde. Und er trifft alle 77 Minuten, haben uns mal angeschaut, die Statistiken von ihm. Er kann es per Kopf, er kann es mit dem Fuß, er hat wichtige Tore erzielt und er hat auf jeden Fall diese Chance verdient. Und ja, das ist schon auf jeden Fall so die positive Erscheinung mit der Hinrunde.
Und auch ja, ein deutliches Zeichen Richtung Yannick Mause, ne? Der
gar nicht gespielt hat, auch ein deutliches Zeichen.
Ja, der ist nur von der Seitenlinie aufgefallen, weil es da einmal, glaube ich, ein bisschen Stress
gab.
Das
finde ich ja sogar mal ganz gut. Ja. Hat er mal Emotionen gezeigt und so, dann mal einen Gegenspieler wegzuschubsen. Mein Gott, gehört zum Fußball dazu. Ja. Ist ja in Ordnung. Aber natürlich war das auch ein ganz klares Zeichen. Yannick Mause, ich meine, Jakub Czuba-Potocznik, über den wir übrigens auch Positives gehört haben. Die Essener Verantwortlichen sind zuversichtlich, dass er frühzeitig wieder einsteigen kann, dass er sich gut erholt von seiner Verletzung. Und ja, ich meine, was soll dann mit Mause passieren, wenn Potocznik zurückkommt? Potocznik hat gezeigt mit seinem Startelf-Einsatz in Ingolstadt, wie gut er ist, was der Junge mitbringt. Dann hast du Jansen, der aktuell performt. Dann kannst du Ramin Safi immer wieder mal vorne reinwerfen, auch wenn er leider tragischerweise einfach nicht trifft vorm Tor am Samstag wieder.
Einmal
aber
mehr, ja.
Es ist ja trotzdem irgendwie immer schwierig für einen Gegner. Erst stellst du dich dann auf das Spiel von Jansen ein und dann kommt mal eben der schnellste Spieler der Liga für die letzten 20 Minuten. Müde Verteidigerbeine dann gegen so einen. Ist sicherlich auch eine Waffe, kann immer wieder für Gefahr sorgen. Ja, und dann, wo soll Mause spielen? Ne? Also es liegt ganz klar am Spieler selbst. Er hat bewiesen, dass er performen kann in der dritten Liga, hat nicht umsonst einen gut dotierten Zweitliga-Vertrag erhalten. Er muss sich zeigen. Aber ich habe das Gefühl, dass Koshinat nicht mehr wirklich an ihn glaubt.
Ja. In der Szene, wo Mause sich die gelbe Karte abgeholt hat, hat auch Jasula sich gelb abgeholt. Bei dem Spieler jetzt auch nicht so richtig überraschend, wer seine Karriere so ein bisschen verfolgt hat. Aber es war die 5. Der fehlt zum Rückrundstart bei 1860. Hat sich auch selber ziemlich darüber geärgert. Danach beim Magenta-Interview. Ja, ärgerlich, ne?
Natürlich. Also gerade so ein Spiel jetzt bei 1860 München, das wird eine ganz spannende Kiste werden. Die 60er haben ja danach sofort irgendwie eine Kampfansage rausgeschickt an die Konkurrenz. Sie wollen angreifen jetzt. Gut, wollten sie im Sommer auch. Hat bisher noch nicht so geklappt. Auch wenn sie zuletzt rangekommen sind unter Koczynski, aber natürlich fehlt dir so ein Mann dann bei so einem wichtigen Spiel in München, bei einem Topspiel.
Weil letztes aber Topspiel haben wir ja auch gewonnen in München.
Genau.
Also.
Genau. Geht auch wahrscheinlich irgendwie ohne Jasula. Hat die Mannschaft ja auch bewiesen jetzt im Laufe der Hinrunde. Man hat sich so ein bisschen emanzipieren können von ihm und da gibt es genug Möglichkeiten, das aufzufangen. Und wie du schon sagtest, bei Klaus Jasula muss man ja eher so mit 15 gelben Karten rechnen im Laufe einer Saison. Ist völlig normal.
Ja, dann lasst uns doch jetzt mal versuchen, zumindest so ein kleines Hinrundenfazit zu ziehen. Martin, würdest du sagen, jetzt mit Blick auf die Tabelle, mit Blick auf die Spiele, RWE kann zufrieden sein? Ich meine, man ist voll im Saft und es ist ein Punkt auf den Aufstiegsplatz, nur 2 Punkte zur Tabellenspitze, also mittendrin in diesem ja, Teich von mehreren Mannschaften, die da um den Aufstieg kämpfen.
Ja, wir dürfen ja nie vergessen, wo Rot-Weiß Essen vor einem Jahr stand. Also heute vor einem Jahr ist man mit 17 Punkten in die Winterpause gegangen, hatte berechtigte Sorgen, in dieser Saison in der Regionalliga zu spielen. Man hat das Ruder rumgerissen, 73 Punkte im Kalenderjahr 2025 ist wirklich eine unfassbare Bilanz. Mit Abstand die beste Drittligamannschaft und im Laufe der Hinrunde natürlich sind die Erwartungen gestiegen, das wissen wir alle. Transfers sind dazugekommen, man hatte diese starke Rückrunde gespielt, da erhofft man sich natürlich etwas mehr, aber Fakt ist, die Mannschaft hat die Erwartungen erfüllt, natürlich kann sie noch dominanter auftreten, kann sie noch besser Fußball spielen, kann sie souveräner mit Führungen umgehen, haben wir auch gerade drüber gesprochen, aber Fakt ist, 34 Punkte, man ist 2 Punkte hinter Cottbus und man hat das Gefühl, dass sie noch nicht so richtig ins Rollen gekommen ist, dass einige Topspieler wie Arslan, wie Obus, dass sie noch deutlich Luft nach oben haben. Und
Konstanz
wenn die erst
ist ja auch
zünden,
weiter so ein Thema. Ne?
Konstanz, also defensive Stabilität, 30 Gegentore sind viel zu viel. Da gibt es sicherlich noch Verbesserungspotenzial. Aber ich denke, mit ein, zwei gezielten Transfers, wenn es gelingen sollte, wirklich Spieler zu verpflichten, die der Mannschaft nochmal einen Schub verpassen können, dann hat RWE wirklich beste Chancen, in der kommenden Saison in der zweiten Bundesliga zu spielen.
Ja, Zehnerposition hast du schon angesprochen.
Genau.
Dass das ja eine Position ist, wo man sich umschaut.
Ja.
Wo siehst du noch Bedarf? Also wir haben sicherlich schon das ein oder andere Mal drüber gesprochen, aber jetzt geht's so langsam los.
Ja, Zehner auf jeden Fall, haben wir gesagt. Torben Müsel, wie ich finde, spielt momentan auch nicht gut. Mhm. Also ist jetzt nicht so, als hätte er die Chance jetzt bisher ergriffen. Aber offensiver Flügel, denke ich, jemand, der Tempo mitbringt, der Torgefahr mitbringt. Möglicherweise muss man sich dann auch nochmal nach einem Innenverteidiger umschauen. Wenn man beispielsweise jetzt auf Dreierkette dann umsteigt, dann hat man ja eigentlich keinen erfahrenen Verteidiger mehr auf der Bank. Also kann mir schon vorstellen, dass in dem Bereich auch nochmal gesucht wird. Aber ich würde ehrlich gesagt nicht zu viel machen und dann auch wirklich nur, wenn man es schafft, jemanden zu holen, der wirklich Qualität mitbringt, denn sonst bringst du eher Unruhe rein. Also wenn dann nur ein, zwei Leute gezielt mit Qualität.
Ja.
Vor allem ist ja die Ausgangslage, also ich meine, eigentlich ist, du hast jetzt beschrieben, aber rückblickend betrachtet bei dem, was wir auch alle in den letzten Jahren oder auch in den letzten 10 Jahren gesehen haben, das ist ja eine Traumausgangslage. Also ja, zwischendurch denkt man sich, mit ein bisschen mehr Konstanz wäre wahrscheinlich sogar noch mehr drin gewesen oder ist mehr drin, aber trotzdem muss man ja brutal zufrieden sein, auch quasi seitdem man Koshinat als Trainer geholt hat. Die letzte Hinrunde war überragend. Jetzt ist man vielleicht nicht so gut aus den Startlöchern gekommen, aber man ist trotzdem ganz, ganz oben mit dabei. Man ist total in Schlagdistanz. Und ja, das, ich glaube, am Ende in einem Fußballverein zählen auch dann die sportlichen Ergebnisse. Und mit dem Tabellenplatz und dem Rückstand auf die Spitze kann man nur zufrieden sein mit dem Kalenderjahr 25.
Ja.
Genau, deswegen ja auch, als wir dann über die Vertragsverlängerung von Koshinat gesprochen hatten, alternativlos. Also wenn man sich nur die Zahlen anschaut, was soll der Mann noch machen? Ne? Also 73 Punkte ist einfach eine herausragende Bilanz. 2 Punkte hinterm ersten, punktgleich mit dem Nachbarclub. Also das ist schon richtig gut. Kann man zufrieden Weihnachten feiern als RWE-Fan, glaube ich.
Ich meine, bisher haben sich ja vor allem auch die Verantwortlichen sehr zurückgehalten, ja auch zu Recht rund ums Thema Aufstieg. Ich meine, es ist noch viel zu spielen. Aber glaubst du jetzt, so langsam geht man da so ein bisschen offensiver ran? Also ich meine, wer auf die Tabelle guckt, so dann ist ja alles andere, wäre ja jetzt schon.
Ja.
Also die Fans wären wahrscheinlich enttäuscht, wenn es jetzt nicht mehr klappt.
Außer
ne?
bei der JHV, ne? Da hat man ja wirklich versucht, diese Euphorie zu schüren.
Ja,
da ist, glaube ich, hunderte Male der Begriff aufsteigen und zweite Bundesliga gefallen.
Ja, aber so plötzlich, bisher sonst
genau.
war es immer
ja. Ja, aber das schlummert ja im Verein. Ja, natürlich, die sind ja nicht blöd. Alle gucken auf die Tabelle, alle sehen den Kader und ich meine, was soll denn passieren in der dritten Liga? In der dritten Liga spielst du entweder um Aufstieg oder um den Abstieg. Ne? Und ich wage mal zu behaupten, absteigen wird Rot-Weiß Essen mit 34 Punkten nicht mehr. Und die gehören zu einer Gruppe von musst du die Zweitvertretungen abziehen. Aber die ersten 10 Teams trennen 7 Punkte. So, das heißt, ziehst du Stuttgart und Hoffenheim ab, dann sind das 8 Mannschaften, die sich berechtigte Hoffnung machen dürfen, aufzusteigen. Und ja, warum soll RWE das nicht versuchen? Gut, die werden es nicht so offen kommunizieren, aber intern ist es längst das Ziel. Die wollen hoch, ganz klar.
Ja, und auch bei der Stadt würde man sicherlich so einen Aufstieg in die zweite Bundesliga auch unterschreiben, richtig?
Ja, selbstverständlich. Also wäre für uns alle natürlich ein traumhafter Ausgang der Saison. Ich meine, du hast gerade das Sportliche beschrieben. Auch alle anderen Dinge drumherum, die passieren, auch infrastrukturell, sind ja auch nicht darauf ausgerichtet, dass man in Anführungsstrichen nur in der dritten Liga spielen möchte. Ich glaube, man ist gut beraten, das ist nicht weiter zu befeuern, weil der Essener Fußballstandort ist ja an sich schon immer sehr emotional. Ich glaube, wenn man oben dabei ist, umso länger man oben dabei ist, das Wort zweite Liga wird, glaube ich, ganz, ganz oft kommen, auch zu Recht. Irgendwann, wenn man aufsteigen will, muss man das Kind auch beim Namen nennen. Und infrastrukturell mit beschlossener Stadionausbau, ist jetzt alles auch, glaube ich, kein Geheimnis mehr und ist auch alles lange besprochen worden. Natürlich ist auch der Stadionausbau und alle Dinge, die da kommen, ein Vorgriff auf hoffentlich Zweitliga-Fußball in Essen.
Ja, klar. Jetzt, wenn wir schon über diese Themen sprechen, drücke ich mal hier auf den Knopf.
Top-Thema der Woche.
Und würde damit nämlich mal das rein Sportliche auf dem Platz abschließen wollen. Und unter anderem nehme ich auch noch mit euch, du hast gerade schon gesagt, logischerweise auch über den Stadionausbau sprechen. Ich würde aber vorher noch kurz gerne über die Fans sprechen wollen. Das knüpft auch noch so ein bisschen ans Spiel gegen Ulm an, denn wer da hin und wieder mal in die Kurve geguckt hat, der hat es oft brennen sehen, ordentlich Pyro da am Wochenende, Martin. Du hast das ganze Thema auch kommentiert und hast gesagt, dass ja da einiges im Argen ist in der Essener Fanszene.
Genau.
Und sich einiges tun muss. Nimm uns doch gerne nochmal mit und dann wollen wir vor allem auch von dir hören, was du dazu sagst.
Also ich fand, es war eine ganz eigenartige Atmosphäre. Mhm. Angefangen beim Pyro. Gut, Pyro grundsätzlich, irgendwie finde ich es geil, ne? Also wenn es dann geordnet gemacht wird, aber das war ja total wahllos und durcheinander. Das war einzig eine sehr kostspielige Veranstaltung für Rot-Weiß Essen. Da wurde ja fast im Minutentakt irgendwo überall eine Fackel gezündet. Also als wenn man irgendwie Angst hatte, dass die Dinger verfallen zu Hause und man hat alle mitgebracht oder so. Es hat mich total gewundert, wie das dann vonstatten gegangen ist. Und hat ja auch nicht irgendwie diesen Wow-Effekt oder so, ne? Wie damals in Edinburgh, als die Mannschaft dann eingelaufen ist, als man ja auch von den heimischen Fans irgendwie bestaunt wurde. Und das war es überhaupt nicht. Und ja, was mich auch sehr gestört hat, muss ich sagen, war dieses riesige Plakat hinter dem Tor auf der Westtribüne. Ganz Essen hasst die Polizei, aus meiner Sicht komplett inakzeptabel. Und es hat natürlich dann auch noch einen faden Beigeschmack, dass der neu gewählte Fanvertreter im Aufsichtsrat, Lukas Pruschko, sich da mittendrin gezeigt hat. Der Verein hat auch darauf reagiert mit einer Stellungnahme am Montagmorgen. Das habe Irritationen verstärkt innerhalb des Clubs. Das ist auch überhaupt nicht gut angekommen, das weiß ich. Und wie gesagt, diese Stimmung habe ich als sehr toxisch empfunden, denn es gab ja auch dann für die aktive Fanszene Pfiffe von anderen Tribünen und das merkt man. Das war irgendwie lähmend, das war nicht förderlich für die Mannschaft. Und das kann so ein Verein wie Rot-Weiß Essen jetzt in so einer Phase, die eigentlich total positiv ist, überhaupt nicht gebrauchen. Und deswegen sollte man sich da schleunigst an einen Tisch setzen. Es geht, wie ich finde, nur über Kommunikation, man muss darüber reden. Die Essener Fans müssen eine Einheit bilden. Die aktive Fanszene gehört natürlich zum Verein, sie hilft dem Club ja auch und ist ein ständiger Begleiter, Unterstützer. Aber so darf sie auf jeden Fall nicht auftreten.
Ja. Luca, wie kommt sowas, das Ganze bei der Essener Politik an? Wie nimmst du das wahr?
Es waren ja viele Essener Kommunalpolitiker und ja in der Politik engagierte Menschen im Stadion, so wie bei jedem RWE-Spiel, glaube ich, großflächig verteilt. Aber wie nehmen wir es wahr? Ich sag mal so, die Pyro-Thematik, ich glaube, da ist so viel geschrieben und gesprochen drüber. Da gibt es, glaube ich, eine Meinung als Fußballfan und dann gibt es eine Meinung von jemandem, der sagt, okay, es ist halt nicht erlaubt und zu Recht gibt es Strafen dafür. Und vielleicht war es jetzt aus finanziellen Gesichtspunkten, vielleicht hätte man darauf verzichten können, weiß ich nicht. Aber als Fußballfan würde ich sagen, ja gut, gehört vielleicht auch zum deutschen Stadionerlebnis dazu, solange irgendwie niemand gefährdet wird. Ja. Gut, das Plakat, und da stimme ich Martin zu 100% zu, ist dann die Fortsetzung von Äußerungen, die wirklich zu 100% inakzeptabel und nicht zu tolerieren sind, weil ich glaube, wenn man sich zu Thematiken im Verein äußert oder um den Verein, dann okay, dann kann man dazu seine Meinung haben, aber das auch als Statement nach außen von einem Teil von Rot-Weiß Essen finde ich es nicht okay und deshalb finde ich es auch gut, dass der Verein darauf reagiert hat und darauf auch weiter reagieren muss, weil das kann man so nicht stehen lassen.
Und Martin, das hast du ja auch schon ganz oft geschrieben, es ist ja auch nicht das erste Mal, dass jetzt irgendwie die Essener Fanszene negativ aufgefallen ist, dass es da alles nicht immer so super läuft. Ne?
Ja, sie sind Fluch und Segen zugleich irgendwie. Ja. Ne? Also natürlich ist diese phänomenale Unterstützung ein deutlicher Mehrwert für den Verein, aber solche Aktionen, die auch unnötig sind, oder wir erinnern an die Sache mit dem Flyern, das sind ja Sachen, die hätte man sich total schenken können. Also unnötige Dinge, die Rot-Weiß Essen jetzt in diesem tollen Halbjahr eigentlich geschadet haben.
Mhm. Luca, ihr seid ja auch regelmäßig im Austausch mit dem Verein. Ist sowas dann da auch manchmal Thema? Wie kann ich mir das vorstellen?
Also selbstverständlich um das ganze Thema Stadionausbau, der Beschluss ist ja jetzt zum Glück da, hat ja lang genug gedauert und wir freuen uns, glaube ich, alle, wenn es dann im nächsten Jahr auch endlich losgeht und man auch sieht, das, was passiert. Aber natürlich in dieser Zeit ist ganz, ganz häufig auch von verschiedenen Vertreterinnen und Vertretern auch immer wieder das Thema aufgekommen, okay, wie geht man eben mit solchen Äußerungen um? Weil natürlich wird das wahrgenommen, natürlich ist es immer nur ein Teil und natürlich darf da auch so ein Riesenprojekt, was man auch braucht, wie den Stadionausbau, auf gar keinen Fall von abhängen. Aber natürlich ist es dann, wenn man mit dem Verein spricht und mit den Beteiligten spricht, natürlich weist man darauf hin, dass es Äußerungen sind, die man ungern einfach so im Raum stehen lassen würde. Ich glaube aber, dass der Verein auch mit beiden Vorständen da ja dann auch in letzter Zeit auch sehr, sehr schnell immer darauf reagiert hat. Und sie haben auch in einem Statement oder mehrfach in Statements dann gesagt, dass sie das nicht tolerieren. Trotzdem muss man sich ja die Frage stellen, und das hat Martin ja und du gerade auch gesagt, es kommt ja trotzdem immer wieder gehäuft vor. Es ist ja nicht so, dass einmal passiert ist, es kommt immer wieder vor. Und ja, ich glaube, es ist nur über den Dialog zu lösen und nicht über Stellungnahmen auf beiden Seiten.
Wir haben viel, jetzt ist der Stadionausbau irgendwie 2-3 Mal schon angeklungen. Wir freuen uns, dass das alle durch. Das ist sicherlich super, wenn es dann, ja, du sagst es schon, da würde mich interessieren, wie hast du so die Verhandlungen erlebt? Wir haben das Ganze natürlich, Martin, vor allem halt auch viel begleitet, haben auch schon hier drüber gesprochen, gerade als es dann, als dann klar wurde, dass RWE dann nochmal nachverhandeln wollte und wir da sehr überrascht von waren. Jetzt wäre es mal total spannend, sicherlich auch für die Fans da so die andere Seite nochmal zu hören, wie ihr das in der Politik quasi wahrgenommen habt und die Verhandlungen erlebt habt. Weil du sagst, es ist schön, wir freuen uns, dass es jetzt durch ist.
Ja gut, ich glaube, die Verhandlungen waren allgemein, oder das Thema war sehr zäh. Deshalb freut sich auch jeder, dass es am Ende beschlossen worden ist und losgeht, weil wenn man einfach auf die Zeitperspektive guckt und auch guckt, wie lange ist diese Vorlage, die damals in den Rat der Stadt eingebracht worden ist, wie lange ist sie geschoben worden, wie lange ist sie in Anführungsstrichen beraten worden, bis man endlich einen Entschluss fassen konnte, ja, dann ist eine ganz, ganz lange Zeit vergangen. Und natürlich, da gibt es die unterschiedlichsten Gründe zu. Erstmal wurde gesagt, okay, alle sollen sich ausgiebig mit diesem Thema beschäftigen, eine Meinung bilden. Ja, dann war man schon so weit, hat man, und das ist ja auch so berichtet worden, und man hat auch, oder zumindest das Gefühl gehabt, man könnte demnächst mal darüber abstimmen. Ja gut, dann gab es natürlich auch andere Entwicklungen im Verein. Es gab einen Wechsel auf den Vorstandspositionen. Dann, und das finde ich total legitim, dass man dann sich anguckt, was hat man da übernommen und vielleicht da andere Rückschlüsse draus zieht. Aber natürlich war das in dieser ganzen Chronologie der Verhandlungen, war das ein Thema, dass dann gesagt worden ist, okay, vielleicht muss man hier nochmal ran, wir müssen nachverhandeln. Dann wissen wir auch, am Ende ist immer sportlicher Erfolg wichtig, gerade in so einer Phase, weil ein Stadtrat ist ja jetzt nicht ein ausgewiesenes Sportexpertengremium, sondern wenn man sich da eine Meinung bildet, dann guckt man, oder die meisten gucken zuallererst mal auf die Tabelle. So, und da wäre schon ganz gut, wenn man sich in Regionen befindet, wo man dann auch sagen kann, okay, ein Ausbau für einen Zweitligaverein ist für jeden nachvollziehbar. Und wissen wir ja selber, ich glaube, Schulz hat es ja auch gesagt, ohne Aslan wäre man vielleicht nicht mehr in der dritten Liga. Es sah ja zum Winter da auch nicht so gut aus. Und da hat man zum Glück dann angefangen zu punkten. Man hat, finde ich, zum Glück auch das Thema Verhandlungen um den Pachtvertrag dann trotzdem, ich finde, ruhig halten können. Und am Ende muss man ja sagen, für den Verein ist das Ergebnis ja gut. So, Punkt. Und am Ende des Tages ist die eine Seite für Rot-Weiß Essen verpflichtet. Und Rot-Weiß Essen ist ja auch für uns als Stadt Essen und als Sportler in Essen, ist ja auch von enormer Bedeutung. Also Rot-Weiß Essen ist ja jetzt auch nicht irgendein Mieter, den man im Stadion hat, sondern Rot-Weiß Essen ist auch, ja, zumindest mal für jeden Fußballfan in der Stadt und für viele in Essen. Und da gab es ja damals auch mal eine Studie, die Rot-Weiß Essen selber veröffentlicht hat, wo man ja sagt, man hat mit 100.000 Essenern Kontakt, zum einen im Stadion, im Fanshop, wie auch immer, was da alles reingespielt hat. Das ist ja schon eine enorme Zahl und das unterstreicht einfach die Bedeutung dieses Vereins.
Ja. Martin, siehst du denn da noch Herausforderungen, die noch gestemmt werden müssen? Ich werfe mal das Wort Verkehrskonzept in den Raum.
Jeder, der mit dem Auto zu Heimspielen von Rot-Weiß Essen anreist, der weiß auf jeden Fall, dass es da Optimierungsbedarf gibt.
Sollte frühzeitig anreisen.
Sollte frühzeitig anreisen oder am besten das E-Bike nutzen. Ja. Nee, natürlich gibt es da auf jeden Fall Optimierungsbedarf. Und da würde ich direkt mal die Frage weitergeben an Luca, ob es da Ideen gibt. Weil immerhin reden wir dann von deutlich mehr Zuschauern, die dann künftig hoffentlich in der zweiten Bundesliga ins Stadion kommen.
Wenn man den Beschluss zum Stadionausbau sich anguckt in der Vorlage, ist das ja auch Thema. Es ist gesagt worden, wenn man, und da hat man dann jetzt ja zum Glück ein bisschen Zeit im Laufe des Ausbaus, da muss man sich mit beschäftigen, weil wie Martin schon gesagt hat, ich glaube, da könnte jetzt jeder eine persönliche Erfahrung teilen, wenn die Gästefans kommen und der Sulter kam bis zu, dann macht man da die ganz große Hafenrundfahrt, dann fährt man eine Dreiviertelstunde ums Stadion. Also da gibt es einfach Dinge, die sind einfach schwierig und da ist es, glaube ich, gut, dass man und dass man jetzt auch das Thema nochmal komplett neu aufmacht. Es gibt ein Verkehrskonzept, das muss auf jeden Fall dringend überarbeitet werden und neu gedacht werden. Da müssen auch ganz andere Möglichkeiten gedacht werden. Wir haben es ja auch vorhin besprochen, man muss ja auch keinen Anspruch haben, direkt im Stadion zu parken. Man kann ja vielleicht auch drumherum mal gucken, wo kann man das einfach, die Verkehre einfach clever leiten und lenken. Aber so wie es jetzt ist, kann es nicht bleiben. Und ja, da sind alle Beteiligten gut daran beraten, dass man neben dem Stadionausbau dann auch guckt, dass die Infrastruktur drumherum verbessert wird. Ja, und da gibt es sicherlich nur ein Thema. Es ist einfach der Standort, es ist auch von der Tradition her der Standort, alles ist gut. Wir freuen uns, glaube ich, alle, dass wir ein neues Stadion haben. Aber jetzt muss man einfach Verbesserungen vornehmen. Wir haben ja auch vorhin drüber gesprochen, es gab ja auch das U-Länderspiel, wo man unter der Woche mal im Stadion Essen sich gefreut hat, Gastgeber zu sein. Ja, das Stadion war nur halb voll, weil aber natürlich unter der Woche von auswärts alle mit dem Auto kommen und der Berufsverkehr dann noch hinzukam. Es gab noch nie so ein großes Verkehrschaos wie bei einem Spiel unter der Woche. Ich glaube, es war um 18 Uhr mit einem halbvollen Stadion. Da hat man schon, oder da wurde einem schon gezeigt, dass man sehr, sehr anfällig ist. Und jetzt kann man sagen, okay, irgendwie verantwortlich dafür, weiß ich nicht, Fußballbund, weil irgendwie Ausrichter, Gastgeber, naja, weiß ich nicht. Ich glaube, da müssen wir ran und da müssen wir auch im Sinne von allen Fußballfans ran, weil Stadionausbau schön und gut. Und wir freuen uns, war, glaube ich, ein ganz, ganz langer und harter Prozess. Und jetzt müssen wir gucken, dass das drumherum ist, auch einfach besser wird.
Mhm. Ja, ich glaube, wir freuen uns alle, wenn dann irgendwann das quasi neue Stadion mit geschlossenen Ecken steht. Stadion ist ja nicht der einzige Punkt, wo gebaut wird bei RWE. Auch im NLZ soll sich ja einiges tun. Wie ist da so der Stand? Auch das ist immer mal wieder hier angeklungen. Nimm uns doch da auch gerne nochmal mit.
Im NLZ ist ja auch schon viel passiert. Quasi Stadion für U-Mannschaften und perspektivisch ja auch für die Reserve. Die Kunstrasenplätze sind erneuert worden. Also der Teil der Geschichte ist ja auch schon umgesetzt. Und dann natürlich, das war ja auch auf der Jahreshauptversammlung Thema, geht es halt weiterhin auch um einen Neubau eines Warmgebäudes, wo man einfach am Ende des Tages gucken muss, dass man neue Professionalitätsstufen auch da erreicht. Das Gebäude ist sehr alt und da gibt es Pläne, die sind ja vorgestellt worden von Rot-Weiß Essen, dass man jetzt eine Container-Interimslösung schaffen wird. Und ja, da wird jetzt nochmal drüber zu sprechen sein. Das war immer Thema in dem Kontext der Umbaumaßnahmen, also quasi Plätze, wenn man es mal so nennen will. Da ging es auch immer mit um Warmgebäude. So, die Plätze sind da, das Warmgebäude nicht. Und jetzt muss man mal gucken, wie man auch da einen Schritt weiterkommt, weil wir haben es auch schon mal thematisiert, die Kosten für Umkleidegebäude, selbst auf, in Anführungsstrichen, ganz normalen Breitensportanlagen, die liegen bei ungefähr 2,5 Millionen Euro. Wenn man jetzt natürlich ein Gebäude bauen will, was auch Profi-Standards und NLZ-Standards und einfach auch eine Infrastrukturverbesserung für den Verein ist, dann werden die Kosten schon sehr, sehr hoch. Und
wahrscheinlich verdoppelt, ne?
Ja, genau, mindestens verdoppelt und dann müssen wir mal schauen. Aber ja, ich glaube, man braucht das da. Trotzdem gab es damals halt, und das war ja auch, war auch in Medien, da gab es schon auch rund um die Einnahmen damals aus dem Leverkusen, im DFB-Pokaljahr, gab es auch immer wieder Gespräche, wie Beteiligung Verein und Stadt aussieht, eben auch beim Thema Um- und Ausbau Nachwuchsleistungszentrum. So, der eine Teil ist geschehen. Und jetzt ist das Thema Gebäude noch auf der Agenda. Und da bin ich gespannt. Das wird jetzt auch wieder, glaube ich, intensiver, wird man dazu in den Dialog treten müssen, im Verein und auch Stadt Essen. Und dann bin ich gespannt. Und als Fußballfan und auch als jemand, dem Rot-Weiß Essen am Herzen liegt, kann man ja nur hoffen, dass man eine Lösung findet. Und dass man auch einen adäquaten Jugendcampus in Essen hat.
Ja, total. Wir sind schon ein bisschen über der Zeit, aber ich würde das vielleicht noch so als abschließende Frage, weil ich es dann doch interessant finde. Jetzt haben wir natürlich logischerweise ganz viel über das gesprochen, was sich bei RWE tut. Aber ihr kümmert euch natürlich nicht nur um den Profisport in Essen, sondern eben auch, du hast gerade schon gesagt, den Breitensport. Was würdest du sagen oder würdest du Leuten entgegnen, die sagen, die euch das quasi vorwerfen, als baut ihr da das teure Stadion neu und NLZ und alles schön, aber was ist denn mit den kleinen Vereinen? Wie hält sich das die Waage?
Jetzt würde man sagen, es gibt ja auch nicht nur Fußball, müsste man ja sowieso, Sportausschuss auch sagen, zu Recht. Wenn wir jetzt mal vielleicht exemplarisch einfach Profifußball, Amateurfußball nehmen, Essen ist bei dem Thema Kunstrasenplätze so weit wie kaum eine andere Stadt um uns herum. Also wir haben ja
gefühlt. Gibt es noch Asche?
Ja, vereinzelt.
Bei Wacker.
Wacker gibt auch noch ein, zwei andere, wo es noch Asche gibt, weil noch nicht alle Plätze fertiggestellt worden sind. Also manche Baumaßnahmen laufen noch. Aber so fast überall hat man das Thema Kunstrasen abgehakt. Und auch andere Bauprojekte, klar, jetzt müssen wir anfangen, Umkleidegebäude auf anderen Platzanlagen, aber ich sage immer, und das ist, glaube ich, fürs Verständnis wichtig, weil eben ja so oft das Thema aufkommt, jetzt wird da 29,4 Millionen Euro brutto ins Stadion investiert, davon hätte man aber auch im Amateurfußball das und das und das machen können oder im Amateursport, nicht nur Fußball. Nein, man muss sagen, diese Großbauprojekte kommen nie aus dem Sportetat an sich. Das wäre gar nicht möglich, das würde das Ganze sprengen und deshalb, es fehlt im Essener Sport kein Euro, nur weil bei Rot-Weiß Essen oder weil es gibt ja auch andere Projekte, wir bauen auch viele Bäder. Also es gibt ja nicht nur Fußballstadien, es gibt die Schillerwiese, es gibt ganz, ganz viele Sportgroßprojekte. Aber das Geld ist nie zu Lasten des Amateursports. Das ist einfach wichtig und ich glaube, da muss man zusammenarbeiten und das nicht gegeneinander ausspielen.
Ja, doch ein persönliches Schlusswort. Ja, auch mit Blick auf die Zeit, Martin, muss ich, glaube ich, so langsam das quasi Jahr hier abmoderieren. Wir sitzen hier in der
ein schönes Jahr,
sitzen Kira. Hier in der letzten Folge des Jahres. Ich kann natürlich sagen, dass wir logischerweise 2026 natürlich weitermachen und uns schon extrem drauf freuen. Ich glaube, da kann ich auch für dich und unsere anderen Talk-Kollegen mitsprechen, hoffe ich.
Ich freue mich vor allen Dingen auf die Sonne in der Türkei.
Genau,
eine Woche, denn wundervoll. Hier arschkalt und ich mache da mal für 6 Tage mit RWE den Abflug.
Genau, Martin fliegt Anfang des Jahres mit ins Trainingslager. Der Plan bis dahin wäre, ich habe es gerade gesagt, machen auch jetzt eine kleine Weihnachtspause, genießen hoffentlich ein bisschen die Feiertage und schalten ab und melden uns dann aber im neuen Jahr wieder am 5. Januar würden wir wieder starten. Könnt ihr euch schon mal vormerken, machen danach auch nochmal eine Sonderfolge, Martin, mit dir aus der Türkei, aus dem Trainingslager und dann geht's ja auch am 17. schon weiter mit dem Spiel bei 1860. Also allzu lange seid ihr uns nicht los. Ja, ganz lieben Dank für alle, die dieses Jahr uns immer so verfolgt haben, kommentiert haben. Wir machen das natürlich für euch und freuen uns, dass es euch so gut gefällt. Wenn ihr Feedback habt oder Sachen, die euch auffallen, in der Beschreibung findet ihr verschiedene Wege, wie ihr uns kontaktieren könnt. Freuen uns immer über Feedback. Und hoffen, dass ihr natürlich 2026 auch wieder am Start seid. Luca, danke, dass du heute da
Vielen
warst.
Dank.
Super interessant.
Ja, danke, dass ich da sein durfte.
Total gerne. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Martin, danke dir. Schöne Feiertage an alle, die Weihnachten feiern. Guten Rutsch und wir melden uns im nächsten Jahr. Ciao, ciao.
Ciao. Tschüss.
Von der Hafenstraße. Inside RWE ist ein Format der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung. Schnitt, Funke, Foto und Video. Folgt uns auf YouTube und eurer liebsten Podcast-Plattform, dann verpasst ihr keine Folge. Wir freuen uns auch über euer Feedback, zum Beispiel per Mail an vonnehafenstraße@funkemedien.de. Und alle Fußball-News gibt es täglich auf watz.de/sport.